Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt, sage ich immer wieder, aber es ist auch immer wieder ein Grund, euch zu loben. Das ist nicht so selbstverständlich heutzutage und darum töricht der, der solche Gelegenheiten nicht wahrnimmt, wirklich in der Gemeinschaft Gott zu suchen. Der Glaube kommt aus der Predigt, sagt uns Gottes Wort und darum... Danke, Martin. Darum wollen wir uns auch heute mit dem Wort Gottes beschäftigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich brauche ja niemandem zu erzählen, in was für einer Zeit wir leben. Wie viele schlechte Nachrichten uns erreichen. Ich meine jetzt nicht unbedingt aus unserer Verwandtschaft und Bekanntschaft, sondern aus der ganzen Welt. Was alles an Informationen auf uns einprasselt, mit wie vielen Worten wir das zu tun haben. Mir geht es schon eine ganze Weile so und ich bin dankbar dafür, dass ich Gottes Wort in dieser Zeit immer mehr schätze. Dass ich mich immer mehr in Gottes Wort verliebe und verlieben möchte, dass ich den großen, gewaltigen, unfassbaren Unterschied zwischen Gottes Wort und dem, was wir sonst hören, sehen können, erkennen können. Und darum erlebe ich persönlich auch die Wirkung des Wortes Gottes, die Kraft, den Trost, den Zuspruch, den Kontakt, den ich dadurch mit Gott bekomme und alles, was uns aus Gottes Wort in unser Leben fließt, erkenne ich mehr und mehr, wie bedeutsam das ist und ich möchte es mehr und mehr in mir wohnen lassen und es in mir aufnehmen, auch wenn ich es Gott sei Dank schon von Kindheit her kenne. Und trotzdem, wir haben gerade mit einem Gast von uns, mit Thomas im Auto gesprochen. Wir hören das Wort Gottes immer wieder und trotzdem ist es uns immer wieder lebendig. Das ist das Besondere am Wort Gottes. Und darum lautet mein Thema heute, Herr, ich liebe dein Wort. Herr, ich liebe dein Wort. Eine Person hat es schon bestätigt und begriffen, worum es geht. Wie geht es dir mit dieser Aussage? Herr, ich liebe dein Wort. Kannst du so ein Amen sagen, wie unsere Schwester, gerade wenn man schon über 90 ist, denke ich, und dann ein Amen sagt, ist das umso mehr ein Zeugnis dafür, dass es jemand begriffen hat, was im Wort Gottes enthalten ist. Herr, ich liebe dein Wort. Ich möchte zum Einstieg einige Verse, wie kann es sein, anders sein, aus Psalm 119 lesen. Ist bei weitem der längste Psalm, mehr als doppelt so lang als der zweitlängste. Und der hat ein einziges Thema, zum Unterschied von allen anderen Psalmen. Der hat ein einziges Thema, meine Beziehung zum Wort Gottes. Und die Sache ist, dass uns die Bibel nicht nur offenbart, was Gottes Wille ist, was Gottes Plan mit unserem Leben ist, sondern die Bibel spricht sehr viel über sich selbst. Wahrscheinlich mit der Absicht, uns zu verdeutlichen, uns klar zu machen, wie wichtig es ist, dass wir die Bibel lesen, dass wir darüber nachdenken, dass wir sie in uns aufnehmen, aber auch, um uns zu zeigen, wie einmalig die Bibel ist, um uns die Qualität des Wortes Gottes zu zeigen, die Wirkung des Wortes Gottes und vieles mehr. Ich möchte aus Psalm 119, es ist nicht so einfach, dann irgendeinen Abschnitt zu wählen. Ich möchte Ihnen sehr empfehlen, dass ihr ihn zu Hause lest. Ja, es sind 176 Verse und ich lese sie auch nicht alle jetzt. Ich habe mir nur 10 ausgewählt. Aber nehmt euch die Zeit, den ganzen Psalm zu Hause zu lesen. Es ist auch sehr interessant, in dem Sinn schon nur, wie viele Ausdrücke für die Bibel verwendet werden und erst recht, wie viel Verben, also Tätigkeitsworte oder was eine Beziehung dieser Psalmdichter zu Gottes Wort hat, wie viel Wörter, wie viel Gedanken er wählt, um diese Beziehung zu beschreiben. Ich möchte die Verse 159 bis 168 lesen aus Psalm 119, da heißt es folgendermaßen: Siehe, ich liebe deine Befehle. O Herr, belebe mich nach deiner Gnade. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Fürsten verfolgen mich ohne Ursache, aber vor deinem Wort fürchtet sich mein Herz. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. Ich hasse die Lüge und verabscheue sie. Dein Gesetz aber habe ich lieb. Ich lobe dich 7-mal am Tag wegen der Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, und nichts bringt sie zu Fall. Ich hoffe auf dein Heil, o Herr, und tue deine Gebote. Meine Seele bewahrt deine Zeugnisse und liebt sie sehr. Ich habe deine Befehle und deine Zeugnisse bewahrt, und alle meine Wege sind vor dir. Soweit Gottes Wort, soweit dieser Text. Also mich fordert es schon mal besonders heraus, dass allein in diesen 10 Versen, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, 4-mal geschrieben steht, ich liebe dein Wort. Ihr könnt das noch einmal zu Hause nachlesen. 4-mal in 10 Versen sagt dieser Psalmdichter, ich liebe dein Wort. Und er hatte noch nicht einmal die ganze Bibel, wie wir sie heute haben. Vom Neuen Testament hat er keinen blassen Dunst. Und trotzdem prophetisch wahrscheinlich doch. Er hatte eben nur die 5 Bücher Mose, die prophetischen Schriften vielleicht. Ich weiß nicht, was er in der Hand hatte, als er diesen so langen Psalm geschrieben hat, in so einer Begeisterung. Ich meine, schon nur diese 10 Verse bringen das zum Ausdruck, dass ich mich fast schäme vor diesem Mann, der das schreibt. Bin ich so begeistert von Gottes Wort? Hab ich so eine Einstellung Gottes Wort gegenüber? Und Tatsache ist, Geschwister und Freunde, wir werden diese Zeit und die zukünftige Zeit nicht überleben geistlich, wenn wir nicht mehr und mehr in Gottes Wort gewurzelt sind. Das Wort Gottes ist wirklich der maßgebliche Faktor, die maßgebliche Nahrung, die unabdingbare Nahrung, ohne irgendeine Variante oder Ersatz oder Alternative oder sonstige Option. Es gibt keine andere Option zu Gottes Wort. Und darum haben wir es je länger, je mehr nötig, uns mit Gottes Wort zu nähren. Und ihr merkt, ich wähle diesen Ausdruck, man kann auch andere Ausdrücke wählen, aber ich spreche nicht nur vom Lesen. Ich möchte das fast sogar vermeiden, das zu sagen. Nein, natürlich müssen wir es lesen. Aber es geht nicht nur um ein pflichtbewusstes Lesen einer Andacht oder des Wortes Gottes, so dass man sagt, ja, ich habe heute gelesen. Sondern es geht darum, es zu verinnerlichen. Ich möchte ein ganz wenig heute über diese Beziehung und diesen Einfluss des Wortes Gottes auf unser Leben sprechen, weil ich auch feststelle, und das beunruhigt mich ein bisschen, dass in der Christenheit Bibelkenntnis nachlässt, kommt mir zumindest vor. Und ich führe das darauf zurück, dass die Zeit anscheinend zu hektisch ist, um sich in Gottes Wort zu vertiefen, um sich mit Gottes Wort zu beschäftigen, um es in sich aufzunehmen, wirklich gegründet zu sein im Wort Gottes. Und das ist höchste Gefahr. Das ist Alarmstufe rot, wenn die Bibelkenntnis nachlässt, wenn wir nicht mehr wissen, was hat Gott gesagt, was steht hier geschrieben, was wurde mir geschrieben. Paulus schreibt es an die Kolosser in Kapitel 3, Vers 16, dass das Wort Christi reichlich unter uns wohnt. Und nicht nur unter uns, sondern in uns. Das meint er damit. Reichlich soll Gottes Wort unter uns wohnen. Also wir stellen dann auch fest, dass eins der entscheidenden Dinge, eins der hauptsächlichen Dinge, die der Teufel in unserem Leben verhindern will, ist, und so erkläre ich mir auch meine vorige Aussage, er will verhindern, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Er will versuchen, mit allen Mitteln uns von Gottes Wort abzuhalten. Durch Beschäftigung, durch viele, viele andere Nachrichten und Worte, durch alles Mögliche, könnt ihr selber prüfen, was die Dinge sind in eurem Leben, die euch davon abhalten wollen. Aber im Hebräerbrief in Kapitel 4 heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und anscheinend weiß es der Teufel besser als so mancher Christ. Er weiß, dass wenn er den Christen, Menschen überhaupt, aber auch den Christen von Gottes Wort abhält, nimmt er ihm die Lebensgrundlage, nimmt er die Möglichkeit, dass das Wort Gottes wirkt in unserem Leben. Und es wirkt nur Gutes. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist interessant, dass Satan von Jesus als Vater der Lüge bezeichnet wird. Und wir wissen, dass er hauptsächlich mit Lügen und Täuschung arbeitet. Und was kann für so jemand gefährlicher sein als die Wahrheit? Wir haben eben von der Wahrheit gesungen. Wir haben es hier gelesen in Vers 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Oder in Vers 86 heißt es, alle deine Gebote sind Wahrheit. Der Teufel fürchtet nichts mehr, als dass wir uns mit der Wahrheit beschäftigen, weil dadurch seine Lügen aufgedeckt werden. Und ich weiß nicht, ob ihr dem Teufel einen Gefallen tun wollt. Ich will ihm keinen Gefallen tun, sondern ich will mich mit der Wahrheit nähren, damit seine Lügen aufgedeckt werden. Und wir haben es mehr und mehr nötig. Und die Christen heutzutage werden von so viel Lügen bestimmt, auch Lügen, die einem die Eltern oder die Lehrer oder wer weiß wer in der Kindheit schon eingeflößt haben, bis zu den Lügen der Gesellschaft, zu den Lügen verschiedener Einflussbereiche und so weiter. Jesus sagt das in Johannes 8 in den Versen 31 und 32, wenn ihr in meinem Wort bleibt, wow, schon das ist ein Thema für sich. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, also mit anderen Worten setzt er das voraus, er wünscht es uns, er sagt uns auch, was die Ergebnisse sind, wenn wir in seinem Wort bleiben. Aber so formuliert Jesus das. In seinem Wort bleiben. Wie großartig. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Also, seine Jünger bleiben in seinem Wort. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also wenn ihr in meinem Wort bleibt, sagt Jesus, erkennt ihr die Wahrheit. So formuliert er das, gerade angesichts der großen Gefahren der Lügen, die unser Leben beeinflussen wollen, der Lügen des Feindes. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus hatte selbst eine ganz enge Beziehung zu Gottes Wort. Ja, er hat hauptsächlich aus den fünf Büchern Mose, aus den Propheten zitiert, aus den Psalmen sehr, sehr viel. Ich denke am allermeisten aus den Psalmen, wenn ich das richtig weiß. Und wir wissen, dass er bei seiner Versuchung in diesem wirklich heftigen, direkten Argumentationskampf mit dem Feind einzig und allein mit Gottes Wort kämpfte. Jesus hätte ja wirklich alle Methoden und alle Möglichkeiten gehabt und er musste sich auch vor dem Teufel nicht fürchten, wir eigentlich auch nicht. Aber interessant, dass er eine einzige Strategie benutzt und zwar drei Wörter, es steht geschrieben. Das macht Jesus. Jesus sagt, er, der Sohn Gottes, er, der von Ewigkeit an der Rechten Gottes saß, die Welt regiert, die Welt geschaffen hat, er, der Gott ist, er sagt, es steht geschrieben. Also es kommt mir fast die Gänsehaut raus und hat entsprechenden Erfolg. Der Feind muss ihn verlassen, Jesus trägt den Sieg davon. Somit ist es auch für unser Leben immer wieder wichtig, so einen geistlichen TÜV zu machen und zu sehen, wie ist es mit meiner Beziehung zum Wort Gottes bestellt. Ist da noch alles in Ordnung? Die erste Gemeinde blieb beständig in der Lehre der Apostel. Sie blieb beständig in der Lehre. Mit anderen Worten auch, sie blieben beständig in ihren Gottesdiensten, in ihren Versammlungen, denn da hörten sie die Lehre der Apostel. Aber nicht nur da, sondern sie haben das Wort Gottes, und ich sage es auch noch einmal, sie hatten nur das Alte Testament, auch die erste Gemeinde, sie blieben darin beständig. Also wenn auch sie schon so seine enge Verbindung zum Alten Testament hatten, wo heutzutage, das ist ja wieder ein anderes Thema, heutzutage die große Gefahr besteht, dass Christen sagen, was habe ich schon mit dem Alten Testament zu tun? Für mich gilt nur das Neue Testament. Großer Irrtum. Das ganze Neue Testament fußt auf dem Alten Testament. Die prophetischen Aussagen des Alten Testaments verwirklichen sich im Neuen Testament und in unserer Zeit und so weiter. Ein Riesenfehler zu sagen, was habe ich mit dem Alten Testament zu tun, das lese ich gar nicht. Ja, ich weiß, jetzt sagt ihr, ich verstehe doch so vieles nicht. Tja, und was machst du mit den Dingen, die du verstehst? Es gibt so viel, was wir verstehen. Ich würde sagen, das meiste verstehen wir. Und kümmere dich doch nicht um das, was du nicht verstehst. Ich verstehe auch nicht alles. Aber ist mir egal, das frage ich dann Gott im Himmel. Ich setze mich dann mit ihm oder einem Engel oder einem Propheten zusammen und frage, wie hast du das gemeint? Ein guter Kaffee begleitet uns dann dabei und wir sprechen darüber. Da mache ich mir keine Sorgen. Das heißt, wir sollen Bibel lesen wie beim Fischessen. Die Gräten tun wir zur Seite, am Tellerrand, und das Fleisch essen wir. Die wesentliche Frage ist, und die wesentlichen Dinge der Bibel verstehen wir. Die wesentlichen Dinge versteht ein Kind. Jemand hat gesagt, ich habe nicht Probleme mit dem, was ich nicht verstehe, sondern mit dem, was ich verstehe. Ja, also es geht darum, dass wir das, was wir verstehen, umsetzen und dass das in uns lebt und letztlich unser Leben verändert. Ich möchte hauptsächlich auf Vers 165 zu sprechen kommen. Ein Vers, der, ich will jetzt nicht sagen heraussticht, fast jeder Vers sticht heraus, aber ein ganz besonderer Vers. Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, und nichts bringt sie zu Fall. Großen Frieden. Wenn wir also Gottes Wort lieben, wird unser Leben zum einen von Freiheit bestimmt, die Wahrheit wird euch frei machen, und dann wird uns hier großer Frieden verheißen. Freiheit und Frieden, die beiden Dinge, die sich jeder Mensch sehnlichst wünscht, die wichtigsten Dinge jedes Menschen sind. Freiheit und Frieden. Und das bietet uns Gottes Wort an. Und hier heißt es nicht, naja, Leute, ist empfehlenswert, es tut gut, es beruhigt, es tröstet, wenn ihr Gottes Wort lest oder liebt. Nein, großen Frieden bekommen die, die Gottes Wort lieben. Darum ist es auch die größte Torheit, die ein Mensch tun kann, Gottes Wort zu ignorieren, Gottes Wort liegen zu lassen, sich um Gottes Wort nicht zu kümmern, ist die größte Torheit und damit die größte Tragödie, die ein Mensch erleben kann. Gottes Wort mit seinen Empfehlungen, mit seinen Verheißungen, mit seinen Hinweisen, ja, auch mit seinen Geboten, aber uns zugute. Und darum stellt sich die Frage, wieso haben die großen Frieden, die Gottes Wort lieben? Also schon wieder stelle ich eine Frage. Solche Fragen müssen wir uns stellen. Wieso ist das so? Zunächst einmal erstens, weil Gottes Wort das sagt. Weil die Bibel das sagt. Weil Gott das sagt. Schon da müssen wir stehen bleiben. Gott hat gesagt, so ist es, so nehme ich das an. Weil Gott es gesagt hat. Ohne viel zu diskutieren und zu analysieren und zu hinterfragen und zu, was weiß ich wie, sonst das auf die Waagschale zu stellen. Jesus hat auch gesagt, Gott hat gesagt, es steht geschrieben. Er hat nicht viel anderes erklärt, sondern hat nur Gottes Wort zitiert. Wir müssen uns angewöhnen, gerade in der heutigen Zeit, wo so viel analysiert und diskutiert wird und wo alles zerredet wird letztlich, wir müssen uns angewöhnen, zurückzukommen zu dem, Gott hat gesagt. Es steht geschrieben. Und wenn hier geschrieben steht, dass die großen Frieden haben, die Gottes Wort lieben, dann ist das einfach so, weil Gott das gesagt hat. Aus meiner Sicht der größte Evangelist des letzten Jahrhunderts war Billy Graham. Und wer ihn öfter gehört hat, dem ist wahrscheinlich sehr schnell aufgefallen, dass eines seiner Hauptargumente und Schlagwörter fast war, Bible says. Gott sagt. Und das hat ihn so ausgezeichnet. Letztlich würde ich sogar sagen, war das eins seiner Geheimnisse, warum er so großen geistlichen Erfolg im Reich Gottes hatte. Weil er sich auf das berufen hat, was Gottes Wort sagt. Gott hat immer Recht. Und erst recht, wenn er unser Schöpfer ist. Wir haben es ja hier vielleicht schon öfter gehört, wenn ich bei einem Gerät, das ich kaufe, das ich habe, die Bedienungsanleitung respektiere, wenn ich mich danach richte, da werde ich normalerweise, würde ich sagen, jetzt mal muss man eigentlich heutzutage sagen, normalerweise lange Freude an dem Gerät haben. Ich will da nichts anderes jetzt noch hinzufügen, schade um die Zeit, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Also die Bedienungsanleitung für unser Leben ist Gottes Wort. Es muss wirklich meine höchste Autorität sein, zugleich meine Grundlage, mein Maßstab, mein Bezugspunkt, wirklich die entscheidende Orientierung meines Lebens. Ist sie das, die Bibel, für dich? Ist es das, Gottes Wort? Dieses Wort darf ich kindlich und schlicht und glaubensvoll einfach annehmen und sagen, Herr, du sagst, in deinem Wort steht geschrieben. Und darum muss unsere Beziehung zu Gottes Wort zunächst einmal von dieser Ehrfurcht geprägt sein, von dieser Unterordnung. Hier in Vers 161 haben wir gelesen, vor deinem Wort erbebt mein Herz, sagt die Menge Bibel. Hier heißt es, vor deinem Wort fürchtet sich mein Herz. Kann man noch missverstehen, soll man nicht, darf man nicht. Wir brauchen uns nicht im negativen Sinne zu fürchten vor Gottes Wort, sondern hier ist von Ehrfurcht die Rede. Vor deinem Wort erbebt mein Herz. Gottes Wort ist eben die letzte Instanz. Gottes Wort ist eben ewig, ist allgemein gültig, ist unveränderlich. Das ist ja das Geniale. Gottes Wort wird sich nicht verändern. Gott wird nicht sagen, ja, weißt du, inzwischen gilt jetzt was anders. So, wir werden es manchmal von Behörden oder irgendwelchen Menschen hören, inzwischen ist ein anderes Gesetz rausgekommen. Nein, Gottes Wort ist ewig. In Vers 160 haben wir gelesen, jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Oder Vers 89, auf ewig steht dein Wort fest. Was für eine großartige Wahrheit. Darum, wenn wir so etwas hören, wenn wir daran glauben, und das sollten wir, dann wird großer Frieden in unser Leben kommen. Wen wundert, dass dann unser Leben mit Frieden erfüllt wird? Wenn wir wissen, Gottes Wort bleibt ewiglich. Jesus sagt es dann, Lukas 21, 33, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wenn der ganze Himmel ins Durcheinander kommt, wenn er letztlich vergehen wird, Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Alles wird vergehen, alles wird neu, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können, aber für Gott ist das kein Problem. Aber sein Wort bleibt trotzdem wahr. Sein Wort wird, nachdem alles neu gemacht wurde, immer noch so heißen, wie wir es hier gelesen haben. Was für eine Wahrheit. Gott wird also garantiert das erste und letzte Wort haben. Darauf müssen wir uns verlassen. Und auch wenn einige das nicht wahrhaben wollen, wenn einige sich darauf dagegen empören, wenn einige das belächeln oder Gottes Wort einfach ignorieren, ist das zu ihrem Schaden. Aber es wird an dieser Tatsache nichts ändern. Ich hatte in einer meiner älteren Bibeln mir vorne einen Satz reingeschrieben, den ich irgendwo gelesen hatte. Da heißt es, richte dich nach diesem Buch, denn du wirst einmal nach ihm gerichtet werden. Richte dich nach diesem Buch, denn du wirst einmal danach gerichtet werden. Ja, und wenn wir schon beim Psalmen sind, sollten wir wissen, dass nicht nur der längste Psalm ein einziges Thema hat, nämlich meine Beziehung zum Wort Gottes, sondern die Psalmen fangen sogar damit an. Ich nehme die Zeit, wenigstens ein bisschen was draus zu zitieren. Ihr habt bestimmt diesen Psalm 1 schon mal gelesen oder gehört. Wer es nicht gehört hat, der hört's jetzt. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rate der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt da die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und in seinem Gesetze forscht Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken und alles, was er macht, gerät wohl. Was für ein großartiger Psalm. Also die Psalme fangen auch damit an, Lust zu haben am Wort Gottes. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen so sehr. Geschwister, lass uns darum beten, dass wir Lust bekommen am Wort Gottes. Gerade in der heutigen Zeit, sage ich noch einmal. Und wir merken, wenn wir Gottes Wort kennen, wenn wir Lust dran haben, wenn wir es glauben und leben, dann werden wir mit einem Baum am Wasser gepflanzt verglichen. Wunderschöner Vergleich. Was gibt es für einen Baum Besseres, als dass er am Wasser gepflanzt ist und dann auch noch viel Sonne und Freiheit hat, sich zu entfalten, aber Baum am Wasser gepflanzt. In der heutigen Zeit, wo immer mehr von Dürre die Rede ist, weiß man erst recht, was das bedeutet. Also erstens, warum habe ich großen Frieden? Weil Gottes Wort das sagt. Und es ist die erste und letzte, die einzige und höchste Autorität, die es überhaupt gibt. Zweitens, ich habe großen Frieden, wenn ich Gottes Wort liebe, weil Gott selbst mit seinem Herzen dahinter steht. Weil Gott als mein liebender Vater diese Dinge sagt, weil es nicht nur irgendein Gesetz ist, das eine Regierung erlässt, weil es nicht nur irgendwelche Normen sind, die irgendwo geschrieben stehen, sondern es ist das Wort, der Liebesbrief, will ich sogar sagen, meines Vaters im Himmel. Und hoffentlich ist es auch dein Vater. Und wenn er noch nicht dein Vater ist, hast du heute eine wunderbare Gelegenheit dazu, das festzumachen. Durch das Opfer, das Jesus Christus gebracht hat, darfst du Gott Vater nennen, wenn du an das glaubst, was Jesus für dich getan hat. Also im Wort Gottes lerne ich Gott kennen. Gott offenbart sich in seinem Wort. Gott will sich uns zeigen. Gott will uns sein Herz zeigen. Gott zeigt uns in seinem Wort und dann erst recht nachher in dem Opfer seines Sohnes, wie sehr er uns liebt, was er für uns empfindet. Und wenn ich Gott kennenlerne, bekomme ich Frieden. Wir wissen, wie kleine Kinder getrost und locker sind, wenn die Eltern in der Nähe sind. Dann ist für sie die Welt in Ordnung. Und so soll es uns auch gehen. Wenn wir Gott kennen, wenn wir wissen, was für einen Vater wir haben, ist überhaupt nicht zu vergleichen mit irdischen Eltern, dann dürfen wir Frieden bekommen. Er hat höchstes Interesse an deinem und meinem Leben. Er hat einen unfassbaren Plan für dein und mein Leben. Erst recht im Blick auf die Ewigkeit. Er ist absolut vertrauenswürdig. Er liebt dich. Du hast einen Platz in seinem Herzen. Er ist eben nicht nur der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der uns irgendwelche Normen hinterlassen hat nach dem Motto, wenn ihr euch daran haltet, ist gut für euch, wenn nicht, habt ihr Pech gehabt und Schluss. Am Ende machen wir die Abrechnung. Nein, ein liebender Vater spricht zu uns. In Vers 65 heißt es hier im Psalm 119, du tust Gutes an deinem Knecht, o Herr. In Daniel 11 heißt es, die Menschen, die ihren Gott kennen, bleiben fest. Daniel 11, Vers 32. Ich habe den Vers jetzt nicht dabei. Aber wenn wir Gott kennen, bleiben wir fest, werden wir Frieden haben. Jemand hat gesagt, manche Christen lesen die Bibel wie eine Rechnung. Dabei ist es ein Guthaben. Ich weiß nicht, wie gern ihr Rechnungen bekommt, ich nicht. Aber Guthaben mag ich. Gutschriften mag ich. Die Bibel ist keine Rechnung, schon gar nicht eine böse Abrechnung, sondern die Bibel ist eine Gutschrift, die Gutschrift unseres Schöpfers, die Gutschrift unseres himmlischen Vaters, die Gutschrift dessen, der es nur gut mit uns meint. Auch wenn wir nicht alles verstehen, was wir hier erleben, aber das ist nur zeitlich und leicht, sagt die Bibel, gegenüber der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Wir sind also nicht nur Geschöpfe, wir haben ja unlängst darüber nachgedacht, wir sind nicht nur Geschöpfe Gottes, sondern Kinder Gottes. Und er kennt unser Leben bis ins kleinste Detail, hat es bis ins kleinste Detail geplant und macht keinen Fehler. Also wenn es beim ersten Punkt um die Autorität Gottes ging, Gott hat gesagt und so bleibt es, so geht es hier um Gottes Herz. Und wenn ich Gottes Autorität und Gottes Herz sehe und es mir bewusst mache, dann kommt Frieden, großer Frieden in mein Leben. Drittens, ich bekomme großen Frieden, weil Gottes Wort mir Stabilität und Sicherheit gibt. Wir wissen schon bei der Kindererziehung, dass Regeln und Verbote, würde ich auch sagen, Grenzen, die man den Kindern setzt, ihnen Sicherheit gibt. Das sagen eigentlich alle Pädagogen und trotzdem ist dann wiederum von antiautoritärer Erziehung die Rede und wir merken, wie unsere Kinder und Jugendlichen mehr und mehr schwimmen, weil sie nicht mehr wissen, was gut und böse ist, was recht und unrecht ist, was man sollte und lieber nicht sollte. Und unsere Kinder und Jugendlichen, wenn sie nicht Gott kennen, sind wirklich dem Untergang geweiht, will ich mal ganz heftig sagen. Ohne Wenn und Aber, so ist es. Sie müssen ins Verderben gehen letztlich. Darum ist es so wichtig, dass wir Maßstäbe für unser Leben haben. So hat Gott uns geschaffen. Es geht uns am besten, wenn wir wissen, wo die Leitplanken sind, wo die Grenzen sind, wo es gefährlich wird. In Vers 133 lesen wir hier, mache meine Schritte fest durch dein Wort. Durch Gottes Wort werden unsere Schritte fest, bekommen wir Sicherheit, bekommen wir Stabilität. Und wen wundert's, wenn Jesus seine großartige Bergpredigt, diese Grundsatzrede seines Reiches, Matthäus 5 bis 7, mit dem Gleichnis abschließt, wer diese meine Worte hört und tut, der gleicht einem Mann und auch einer Frau, die ihr Haus auf den Felsen bauen. Also, wiederum, die Beziehung zum Wort Gottes vergleicht Jesus, oder die richtige Beziehung zum Wort Gottes, vergleicht Jesus mit einem Menschen, der ein Haus auf den Felsen baut. Stabilität, Sicherheit. Auch wenn es Gebote sind, aber es sind Gebote zu unseren Gunsten. Und wenn wir die Gebote besinnen oder auch zum Beispiel im Blick auf Sexualität und Partnerschaft respektieren, wird Frieden unser Leben erfüllen. Wird es gut sein im Normalfall, natürlich in der richtigen Beziehung zu Gott auch noch. Aber wir sehen, was heutzutage in unserer Gesellschaft abgeht, wo gerade diese Dinge durcheinander kommen und es entsteht das größte Chaos bis hin zu bleibenden Schäden in unseren Kindern und Jugendlichen. Wenn das Wort Gottes das Fundament unseres Lebens ist, wird mein Leben den Stürmen standhalten. So hat es Jesus da formuliert in diesem Gleichnis. Und darum gilt es, diesem Felsen zu vertrauen. Von diesem Baum am Wasser gepflanzt, heißt es dann, das gleiche Bild verwendet Jeremia 17, heißt es, er fürchtet die Dürre nicht. Er bleibt stabil und fest, er fürchtet die Dürre nicht. Also hier geht es um das Tun des Wortes Gottes. Wer diese meine Rede hört und tut, der bekommt großen Frieden, der bekommt Stabilität. Und ich schließe mit einem Bild, das uns auch sehr einleuchtend ist. Das Wort Gottes wird als das Licht unseres Lebens bezeichnet. Psalm 119, 105, dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht. Oder dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Oder in Vers 130, immer noch alles Psalm 119. Vers 130, im Leben eines Menschen wird es hell, wenn er anfängt, dein Wort zu verstehen. Das ist jetzt eine modernere Übersetzung. Im Leben eines Menschen wird es hell, wenn er anfängt, dein Wort zu verstehen. Ist es dir schon so gegangen? Ich wünsche es dir von Herzen. Ich freue mich, dass ich das immer wieder erlebe, diese Aha-Erlebnisse. Ah, Gott, so ist das. Ah, das ist der Zusammenhang. Ah, das hast du ja gesagt. Es wird hell. Und wir alle wissen, wie unsicher wir im Dunkeln sind. Wenn du das nicht glaubst, mach mal eine Nachtwanderung heute Nacht und ohne Taschenlampe und schau, ob du da sicher oder unsicher bist, vor allem in einem fremden Gelände. Nein, das ist alles klar für uns. Wenn ich an meinem Auto Licht habe und damit fahre, kann ich mich mit meinem Nachbarn unterhalten, kann Musik hören, bin ich sicher. Also Licht bringt Sicherheit, bringt Ruhe, bringt Frieden. Einfach weil ich fähig bin, die Umwelt so wahrzunehmen, wie sie ist und entsprechend zu reagieren. Ich weiß Bescheid über das, was um mich ist, auf Gefahren zu achten, zu fahren dort, wo man fahren kann, dann auf dem Weg zu bleiben. Das wirst du nicht können, wenn du Gottes Wort nicht kennst. Und darum finde ich diesen Gedanken auch so maßgeblich. Gottes Wort schafft klare Verhältnisse. Gerade in den Herausforderungen unserer Zeit, gerade im Durcheinander, im Chaos unserer Zeit, im Zwischenmenschlichen und im Weltpolitischen. Wir wissen alle, was abgeht in der Welt und durch unsere Medien. Leute, verlasst euch nicht auf unsere Medien. Die sind sehr, sehr einseitig. Bitte informiert euch auch andererseits und werdet merken, was zurzeit in der Welt abgeht. Wie die Großmächte zum Beispiel miteinander kämpfen und konkurrieren um Vorherrschaft. Gerade im Nahen Osten, zurzeit in Afrika. Amerika hat die Hand von Afrika verloren. Russland und China greifen auf Afrika. Der Nahe Osten ist den Amerikanern auch zwischen Fingern zerronnen. Sie kämpfen jetzt, um irgendwie wieder zurückzukommen. Die Russen und die Chinesen beginnen da Einfluss zu bekommen. Informiert euch, liebe Leute, um zu erkennen, wie sich biblische Prophetie erfüllt und wie die Dinge sich so fügen müssen, wie Gott das bestimmt hat, wie Gott das vorhergesagt hat. Und darum, wenn wir Gottes Wort nicht kennen, kommen wir ins Durcheinander, kriegen wir Angst und Schrecken. Nein, diese Dinge müssen geschehen. Nein, es wird so kommen, wie Gottes Wort das sagt. Licht muss ich einschalten, wissen wir doch alle. Oder anzünden. Wenn wir es nicht einschalten, haben wir es umsonst. Umsonst hast du eine Taschenlampe, wenn du sie nicht gebrauchst. So muss auch Gottes Wort eingeschaltet werden. In dem Sinn, dass ich es lese, dass ich darüber nachdenke, dass ich mit anderen darüber spreche, dass ich mich informiere, was Gott gesagt hat. Ich schließe mit 2. Petrus 1, Vers 9, gerade auch im Blick auf das, was ich vorhin sagte. Und wir halten nun desto fester an dem prophetischen Wort. Und ihr tut wohl darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Wow, was für ein Vers für unsere Zeit. Ihr tut wohl, wenn ihr auf das prophetische Wort achtet. Es ist ein Licht. Es scheint an einem dunklen Ort. 2. Petrus 1, 19, wer das nicht verstanden hat. Kannst du sagen, Herr, ich liebe dein Wort? Wenn nicht, dann ist der heutige Tag ein guter Anlass dazu, das zumindest in ein Gebet zu formulieren und zu sagen, Herr, ich möchte Lust haben an deinem Wort. Ich möchte dein Wort genießen und lieben. Gerade die Worte, die ich verstehe, und das sind die meisten, sage ich noch einmal. Ich möchte sie lernen, am besten auch auswendig. Ich möchte sie tun, damit großer Frieden mein Leben bestimmt. Und Gott verheißt uns das. Amen. Vater, was sollen wir sagen, als dir einfach nur zu danken, dich zu preisen, dich zu loben für dein Wort, erst recht, wenn wir es noch in Freiheit lesen dürfen, in Freiheit verkündigen dürfen. Danke, Herr, für dein ewig gültiges Wort, das unser Leben maßgeblich für alle Ewigkeit prägt, verändert, auferbaut, tröstet, stärkt, auf dich Hinweis zu dir hinbringt. Und Herr, ich bete für mich zuallererst, aber für uns alle, dass dein Wort je länger, je mehr in unserem Leben Einfluss sogar Macht gewinnt, so dass wir dann allen Stürmen der Zeit standhalten können. Herr, lass uns, schenk uns Weisheit, wie wir jeden Tag uns die Zeit nehmen können, in deinem Wort zu lesen, wenn auch nicht stundenlang, aber dein Wort wirklich in uns aufzunehmen. Hilf uns dabei, Gott. Und wir werden erleben, wie großer Frieden unser Leben erfüllt. Herr, ich bete, dass sich das mehr und mehr bewahrheitet in unserem Leben. Amen.